Wenn ich so meine weltlichen Podcasts höre oder auch einfach mit Menschen unterwegs bin, so um mich herum oder auch Filme schaue, dann merke ich immer wieder, dass die Kirche gar nicht so in einem schlechten Licht steht. Man hört dann so Sätze wie, ja, die Kirche ist eigentlich schon etwas Gutes, denn sie tun sehr viel Gutes. Beispiel, so die Pfarrer Ernst Sieber Stiftung. Hilfe für Notleidende. So in Charity-Dingen ist die Kirche mega gut und das ist auch ihre Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du solche Dinge auch kennst, solche Sätze. Kirchen sind gut, denn sie kümmern sich um Notleidende. Sie teilen Essen aus, sie geben Bedürftigen Kleider. Sie schauen, dass jeder genug hat. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das unglaublich schön, wenn die Kirche solch eine Werbung hat, solch eine Visitenkarte hat. Und ich möchte Teil einer solchen Kirche sein. Ich möchte Teil einer Kirche sein, die sich für den Nächsten einsetzt. Ich möchte Teil der Kirche sein, die eine ganze Gesellschaft in ihrer Umgebung verändern kann auch. Ich möchte Teil einer Kirche sein, die sich nicht zu schade ist, selbst sich zurückzunehmen, um den Nächsten höher zu achten. Damit unsere Nächsten nicht lange notleiden müssen. Ich möchte Teil einer Kirche sein, die sich innerhalb der Kirche füreinander einsetzt, wo man Dinge miteinander teilt, wo man jemandem etwas gönnen mag, der etwas hat, aber der auch nicht einfach für sich schaut, sondern man teilt miteinander, so dass niemand wirklich Not leiden muss. Oder wenn jemand Not leidet, dann nur ganz kurz, weil sofort wird ihm schon geholfen. Das ist für mich ein Traumbild, auch für eine Gemeinde. Kurz gesagt könnte man sagen, eine Gemeinde, die großzügig ist. Eine Gemeinde, die großzügig lebt, füreinander da ist. Das ist für mich eine herrliche Gemeinde. Genau das wollen wir heute gemeinsam anschauen. Wir wollen heute gemeinsam anschauen, zuerst mal in der Bibel nachschauen, wie haben Gemeinden in der Bibel großzügig gelebt? Wir werden dann so uns Gedanken machen, was ist eigentlich die tiefste Motivation des Gebens, des Großzügigseins? Und da werden wir immer wie praktischer, bis wir ganz praktisch werden. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch überlegen, was gibt es für gute Gründe, warum wir großzügig geben sollen? Diese Predigt ist entstanden bei uns in der FEG Aarau, weil wir als Gemeinde unser Leitbild, unsere Vision definiert haben. Und ein Wert, den wir als Gemeinde hochachten wollen, ist großzügig. Wir wollen als Gemeinde großzügig sein. Und ich habe mir gedacht, das passt für euch auch, weil wir sind nicht einfach so als FEG Aarau großzügig, sondern wir sind großzügig, weil Gott großzügig ist. Und darum gilt dieser Wert auch für euch als Gemeinde und darum bin ich mit dieser Predigt auch hier bei euch. Bevor wir in unseren Predigttext einsteigen, der in 2. Korinther steht, möchte ich so einen kurzen geschichtlichen Abriss mit euch durchgehen. So, man könnte auch sagen, ein was bisher geschah. Nachdem Jesus auf dieser Erde war, in den Himmel aufgefahren ist, der Heilige Geist kam an Pfingsten, bildete sich die erste Gemeinde. Quasi so unsere Muttergemeinde, die Gemeinde aller Gemeinden. So von ihnen aus sind dann alle Gemeinden entstanden. Und diese Gemeinde in Jerusalem, die hat ganz speziell gelebt, vielleicht, wenn wir das uns heute so überlegen. Es lief nämlich da so, dass wenn jemand einen Acker hatte, dann haben sie diesen Acker verkauft. Den Erlös des Ackers haben sie genommen und den Aposteln zu den Füßen gelegt. Also sie haben der Gemeindeleitung den Erlös des Ackers gegeben. Und die Gemeindeleitung wieder hat dann das Geld wiederverteilt dorthin, wo Not war. Dorthin, wo die Gemeinde in Jerusalem auch einen Auftrag hatten. Und das Spannende ist, wir lesen das in der Apostelgeschichte, keiner von ihnen litt unter Mangel. Weil sie so miteinander teilten, weil sie großzügig waren, musste niemand unter Mangel leiden in dieser Gemeinde. Weil sie großzügig waren. Aber sie haben nicht einfach nur Geld miteinander geteilt, waren in dem großzügig, sondern sie waren auch großzügig, indem sie sich selbst hingaben, jeder Einzelne für Jesus und dann auch ausgesendet wurden. Menschen wurden ausgesendet bis nach Mazedonien zum Beispiel, in die Gemeinde Philippi oder um die Gemeinde in Philippi zu gründen und auch die Gemeinde in Korinth. Menschen aus Jerusalem gingen los, predigten das Evangelium und Menschen kamen zum Glauben. Sie waren so großzügig, dass sie die besten Männer losließen aus der Gemeinde, damit das Evangelium nicht nur in Jerusalem blieb, sondern sich ausbreiten konnte, bis nach Mazedonien. Doch jetzt geschah etwas. Die Gemeinde in Jerusalem, sie hatten plötzlich nichts mehr. Ihre Ressourcen sind ausgegangen. Sie verarmten, hatten kein Geld mehr. Die, die zuerst so großzügig gelebt hatten, hatten nun nichts mehr. Die Gemeinde in Philippi, die hat die Not gesehen, die ihre Glaubensgeschwister, die ihre Muttergemeinde in Jerusalem hatte. Und sie wussten sofort, wir machen eine Sammlung und unterstützen die Gemeinde in Jerusalem. Und sie unterstützten sie großzügig. Wir lesen sogar davon, dass die Gemeinde in Philippi so großzügig war, dass sie über ihr Vermögen hinaus, also mehr als sie konnten, haben sie gegeben. Sie waren unglaublich großzügig. Sie gaben alles, was sie hatten. Aber nicht etwa, weil sie das mussten, weil sie dazu gezwungen wurden von Paulus und von wem auch immer. Nein, sie haben gespendet, weil sie es wollten. Weil sie die Großzügigkeit schon mal vorgelebt bekamen von der Gemeinde in Jerusalem. Ihr Herz war voller Freude, weil die Muttergemeinde Leute ausgesandt hat und sie durch diese Gemeinde, die so großzügig war, selbst Jesus kennenlernen durfte. Darum waren sie bereit, alles über ihr Vermögen hinaus zu geben. Die Philipper machten diese großzügige Sammlung und auch die Korinther machten eine Sammlung. Was war aber ganz konkret die Motivation hinter dem? Warum haben sie diese Sammlung gemacht? Das lesen wir gerade gemeinsam in 2. Korinther 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Dort heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwille arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Korinther, sie dürften diese große Gnade von unserem Herrn Jesus Christus erfahren. Jesus, der reich war, der ganz arm wurde, damit wir Armen reich werden dürfen. Jesus, er war reich. Er war reich, er hatte alles im Himmel. Er lebte in Gemeinschaft in der Dreieinigkeit und dort hatte er wirklich alles. Er hatte Ehre, er hatte Anerkennung, er hatte Liebe, er hatte Glück. Nicht ein Zufallsglück, sondern ein glückliches Leben, ein wahrhaft glückliches Leben. Er hatte alles. Diese Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit ist das Schönste überhaupt. Das machte Jesus reich. Und genau das hat er verlassen. Er hat den Himmel, er hat dieses glückliche Leben verlassen und ist zu uns hier auf die Erde gekommen. In unsere Not hinein, in unser Unglück hinein. Weil wir Menschen keine Beziehung zu Gott haben können. Weil wir getrennt sind, weil wir gesagt haben, wir wollen selber herausfinden, eigene Wege gehen, wie wir glücklich werden können, wie wir ein wahrhaft glückliches Leben leben können. Wir wollen unseren Reichtum selber schaffen und so glücklich werden. Genau das trennt uns von Gott. Aber Jesus hat sich selbst arm gemacht. So arm, dass er sogar am Kreuz für uns gestorben ist und am Kreuz alles auf sich genommen hat. All unsere Schuld, unseren eigenen Weg, den wir gegangen sind, nimmt er am Kreuz auf sich, damit wir reich werden können. Was ist der Reichtum, den wir haben werden oder den wir jetzt schon haben? Es ist die Beziehung mit Gott. Am Kreuz, durch das, dass Jesus alle unsere Schuld getragen hat, ist unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Wir dürfen wieder zum Vater kommen. Wir dürfen ein glückliches, ein reiches Leben leben, hier auf Erden, aber auch mal in Ewigkeit. Wir dürfen Zugang haben zu ewigen Leben, zu der Quelle von allem, zu Gott selbst. Zu Gott, der uns gemacht hat. Zu Gott, der uns errettet hat. Der uns wiederherstellt. Zu Gott, der uns beschenkt. Zu Gott, der uns alles Großartige gibt, was wir auch hier auf dieser Erde haben können, um es auch wieder weiterzugeben. Genau dafür ist Jesus gestorben, damit wir reich werden dürfen. Reich an Vergebung, reich an Liebe, reich an Anerkennung, reich an vielen guten Dingen, die wir wieder weitergeben dürfen. Wenn jetzt genau dieser Bibeltext, dieser Vers hier wahr ist, dass Jesus alles für uns gegeben hat, wir durch seine Armut reich werden können, dann sollte es unsere größte Freude sein, alles, was wir sind, und was wir haben, ihm zu geben. Denn dann werden wir reich. Dann dürfen wir ein glückliches Leben leben. Und da ist die Frage an dich ganz persönlich. Hast du dein Leben mit allem, was du bist und was du hast, schon mal Jesus in die Hände gelegt, ihm gegeben und ihm gesagt, Jesus, sei du der Herr, der König in meinem Leben. Dieses Angebot, das steht dir zur Verfügung, weil Jesus alles getan hat am Kreuz, weil er arm wurde. Und wenn du das noch nie getan hast, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir. Wir beten zusammen und laden Jesus in dein Leben ein. Denn Jesus, er ist der großzügigste Mensch, der je gelebt hat. Warum? Weil er nicht nur ein bisschen gab. Er gab alles. Alles, was er hatte. Sein ganzes Leben gab er, damit du gerettet werden kannst. Jesus, er ist der großzügigste überhaupt. Und jetzt, wenn wir in der Bibel lesen, mit Jesus unterwegs sind, ihm folgen wollen, dann fordert uns die Bibel auf, selbst auch großzügig zu sein. Wir sind so großzügig beschenkt worden durch Jesus und sind nun aufgefordert, weiter großzügig zu sein. Man könnte auch sagen, wir sind beschenkt zum Beschenken. Wir sind beschenkt worden, damit wir weitergeben können. Und genau das ist der Grund, ist die Grundmotivation, warum die Korinther dann auch gespendet haben. Wir lesen weiter, Predigttext, wir gehen ins Kapitel 9, 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 9. Dort steht: Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber, er ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Paulus, er schreibt hier der Gemeinde einen Brief und promotet das Projekt Sammlung für Jerusalem. Ganz spannend, dass das Paulus macht, denn Paulus war jetzt nicht so sehr gut gesinnt gegenüber Jakobus und der Gemeinde in Jerusalem. Denn die wollten ihn fast eher verfolgen, als wirklich anerkennen als Christ. Aber Paulus, er promotet es hier und sagt, es ist wichtig, dass wir der Gemeinde in Jerusalem geben. Und was Paulus hier sagt, ist ein geistliches Prinzip vom Säen und Ernten. Jedem Bauern ist klar, wenn man wenig sät, wird man auch wenig ernten. Das ist ganz normal. Und wenn man viel sät, dann wird man auch viel ernten. Das ist logisch, weil wenn wir wenig Samen in eine gewisse Fläche streuen, dann wird aus jeder Same zwar mehrfach etwas werden, aber halt nur wenige Samen, also kommt auch weniger. Wenn wir mehr säen, dann wird mehr draus wachsen. Anders gesagt könnte man auch sagen, dass Paulus hier gesagt hat, liebe Korinther, wenn ihr gebt, dann gebt viel, großzügig, gebt ihm Segen, weil ihr werdet auch wieder großzügig zurückbekommen. Ich habe mich gefragt, ja, was heißt denn das für uns heute? Dieses kärgliche oder viele Säen? Und ich weiß nicht, ob du diese Gedanken auch kennst. So, ich möchte für die Gemeinde Gutes tun, aber ich selber darf nicht zu kurz kommen. Stell dir vor, ein Beispiel, du hast einen Computer. Dieser Computer, der ist so langsam am Sterben, aber eigentlich noch nicht wirklich. Und du entscheidest dich, ja, ich kaufe mir jetzt einen neuen Computer. Kaufst dir den neuen Computer und der Computer ist wirklich cool. Der ist schnell, du kannst top dran arbeiten, super. Aber der alte, der steht immer noch so daneben und irgendeinmal kommt dir so der Gedanke, der alte Computer, den könnte ich ja eigentlich der Gemeinde spenden. Weil, ja, für mich persönlich reicht er nicht mehr, aber so für den Gottesdienst, so für den Dienst an Gott, ja, da reicht er noch allemal. Ich nenne das ein bisschen hart, Schrott für Gott. Ich finde das eigentlich ein dummer Gedanke. Ich darf für mich nicht zu kurz kommen. Ich brauche für mich immer das Beste. Aber die Gemeinde, ja, das so der Rest, die Brotkrümel, das, was halt noch so übrig bleibt, ja, das kann die Gemeinde haben. Das, was einfach noch so geht, aber eigentlich geht es für mich persönlich nicht mehr, das reicht für die Gemeinde. In meiner persönlichen stillen Zeit habe ich als letztes gerade das 3. Buch Mose gelesen. Und ich saß immer wieder verblüfft über meine Bibel da, weil ich mir gedacht habe, wie verschwenderisch kann man eigentlich eine Stiftshütte bauen? Jedes Ding, das sie da hatten, war mit einer dicken Schicht Gold überzogen. Nicht nur so Blattgold, sondern richtig eine dicke Schicht Gold. So verschwenderisch. Oder überall die Vorhänge mit so edlem Stoff. Keiner der Israeliten hätte sich auch nur ein Kleid genäht, weil es so kostbar ist. Aber man macht daraus Vorhänge. Unglaublich verschwenderisch. Nur das Beste ist gut genug für den Wohnort Gottes. Eben nicht Schrott für Gott, sondern das Beste für Gott. Ich bin mir von meiner Gemeinde bewusst, dass wir manchmal auch auf gute Occasion-Geräte angewiesen sind. Und das ist gar nicht falsch. Versteht mich hier richtig. Wenn die Geräte gut sind, dienlich sind für die Aufgabe, die sie haben, dann darf es auch ein Occasion-Gerät sein und muss nicht ein High-End-Gerät sein, das nur herumsteht und nicht gebraucht wird. Kärglich sehen habe ich auch in meinem Studium erlebt. Ich habe gesagt schon, ich habe studiert am Seminar für biblische Theologie und dort gibt es ein Gästehaus. Also man kann da Ferien machen, man kann in dieses Hotel gehen und da eine Zeit lang ausruhen. Richtig schön. Beatenberg, die wunderbare Aussicht. Und jetzt kommen Christen dahin, machen Ferien, stehen am Ende ihrer Ferien an der Rezeption, wollen bezahlen und dann stehen sie so da und sagen, du bist Christ, ich bin Christ. Ich habe mich extra dazu entschieden, in ein christliches Hotel zu kommen. Wie viel Rabatt erhalte ich? Ihr lacht jetzt, aber das ist etwas, was mir immer wieder begegnet ist und ich unglaublich dumme Gedanken finde. Weil da ist eine Person oder eine Gruppe von Personen, die entscheiden sich, wir wollen ein Hotel gründen, das auf christlichen Werten basiert, das ihre Arbeiter nicht unterdrückt, ein gutes Zusammenarbeiten im Team gibt. Man kann in dieses Hotel kommen, kann da ein Wochenende verbringen und in diesem Wochenende kann man durch das Miteinander beim Arbeiten der Angestellten beobachten, wie Jesus mit Menschen umgeht. Man kann eine Begegnung mit Jesus haben. Wenn man an diesen Ort hingeht, dann kann man so ein Stück Himmel auf Erden erleben. Man kann Gottes Reich sehen. Und jetzt komme ich als Christ und sage, hey, ich durfte den Himmel auf Erden erleben und jetzt soll ich noch Rabatt bekommen. Das ist doch dumm. Eigentlich sollten wir da hingehen und sagen, wie kann ich hier noch ins Reich Gottes mehr investieren? Dass noch mehr Menschen eine Begegnung mit Jesus haben können, einfach weil sie hier Ferien machen. Dieses Gedankenspiel, das kann man jetzt bei jedem Betrieb machen, der christlich geführt wird. Bei jedem Maler, bei jedem Automechaniker, bei jedem Versicherungsvertreter. Oder bei euch vielleicht beim Sanitärinstallateur. Die Frage, wie kann ich in Gottes Reich investieren? Was heißt es nun, reichlich zu säen? Kurz gesagt, es heißt, großzügig zu sein. Bei den zwei Beispielen, die ich gerade genannt habe, heißt es, nicht Schrott für Gott, sondern vielleicht zu überlegen, ja, brauche ich wirklich einen neuen Computer? Oder ist es dran, der Gemeinde einen neuen Computer zu schenken und ich stelle mich etwas zurück und behalte meinen alten? Oder Werke, christliche Arbeiten großzügig zu unterstützen und nicht auszunutzen. Wenn wir so das Teilen auch miteinander anschauen, dann merke ich auch sehr oft, dass wir schnell in einem Tauschgeschäft drin sind. So das Denken, ich gebe und ich erhalte direkt das Gleiche oder etwas Gleichwertiges zurück. Paulus braucht aber hier das Prinzip vom Säen und Ernten. Wenn wir ausstreuen, dann sind die Samen weg. Wir haben nichts mehr in der Hand. Es ist auch nicht so gemeint, dass du hier der Bauer die Samen ausstreut, großzügig ausstreut und zack, in der Scheune steht der nächste Sack mit Samen. So funktioniert das Prinzip hier nicht. Das Prinzip hier ist nicht ein Tauschgeschäft. Ich gebe etwas und bekomme direkt etwas Gleiches zurück. Das Prinzip hier funktioniert so, dass ich gebe, großzügig gebe, investiere in Gottes Reich und Gott wird mich versorgen. Gott wird mir einmal die Ernte geben und ich bin überzeugt, das wird passieren. Wir werden eine Ernte einfahren, aber nicht zu der Zeit, in der wir es denken und nicht auf die Art und Weise, wie wir es denken. Seit 2 Jahren fahre ich so jeden Sommer nach Rumänien in ein Kinderlager und wir fahren jeweils mit einem Büssli. Letzten Sommer durften wir auch ein Büssli gebrauchen von einer Frau aus unserer Gemeinde. Und wir haben, bevor wir abgefahren sind, abgemacht, wie wir das auch finanziell regeln. Und sie, sehr großzügig, hat gesagt, hey, ihr dürft das Büssli einfach brauchen, stellt es zum Schluss vollgetankt wieder zurück. Kein Kilometergeld, nichts. Und wir haben etwa 5000 Kilometer gemacht und mussten einfach den Diesel bezahlen und fertig. Wie unglaublich großzügig. Wir haben das so gemacht, sind nach Rumänien gefahren, wieder zurück, haben das Auto gewaschen natürlich noch, haben es vollgetankt und wieder zurückgestellt und die Sache war erledigt. Ein paar Wochen später hatten wir wieder Kontakt miteinander und die Frau hat mir erzählt, ihr seid schon unglaublich. Seit ihr das Auto so richtig durchgeputzt habt auf den deutschen Autobahnen, schnurrt es wie ein Kätzchen. Und das Beste kommt noch. Jetzt verbraucht das Auto 1 Liter weniger auf 100 Kilometer. Hey, und ich staune einfach, wie Gott uns Gutes tut. Wie er unglaublich großzügig ist. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, zu einem anderen Zeitpunkt, als wir es erwarten. Aber er wird unser Aussehen mit einer reichen Ernte auch belohnen. Dabei ist aber unser Fokus zentral. Unser Fokus soll nicht auf ein Tauschgeschäft sein. Ich investiere und erhalte direkt wieder zurück, sondern unser Fokus soll sein, ich investiere mit Freude in Gottes Reich. Irgendeinmal werde ich es zurückerhalten, aber wie und wann ist eigentlich egal, weil ich kann ins Reich Gottes investieren. Und das ist von zentraler Bedeutung. Das ist schön. Und wir können wirklich Freude haben beim Geben. Forscher haben nämlich letztens gerade herausgefunden, dass es wirklich so ist, dass man Freude beim Spenden haben kann. Weil, wenn man spendet, schüttet das Gehirn Glückshormone aus. Also man hat wirklich Freude, wenn man spendet. Unglaublich cool, wie das Gott eingerichtet hat. Unser Fokus ist, ich investiere ins Reich Gottes. Nicht ein Tauschgeschäft, sondern ich investiere, lasse die Samen auch mal los. Wie sieht das jetzt aber ganz praktisch aus? Wie können wir mit unserem Geld, das wir haben, gut umgehen? Mir ist wichtig, wir brauchen Geld. Weil jeder von uns muss mindestens Krankenkasse und Steuern zahlen. Und da können wir gar nicht so viel machen, dass es weniger oder mehr wird. Das müssen wir einfach bezahlen. Wir wohnen auch irgendwo, also irgendeine Wohnung in irgendeiner Preiskategorie müssen wir bezahlen. Das geht nicht anders. Und man könnte jetzt ganz vieles sagen zu dem, was wir an Geld wirklich brauchen, möchte ich aber sein lassen und einfach sagen, ein Budget kann sehr, sehr hilfreich sein, um zu sehen, was muss ich Monat für Monat bezahlen. Mir geht es heute mehr um einen anderen Teil, nämlich um den Teil unseres Geldes, das Gott uns zur Verfügung gestellt hat, damit wir ein guter Verwalter sein können, dass wir nicht für das monatlich dringendst Benötigte brauchen. Also der Teil des Geldes, der einfach noch da ist, mit dem wir uns etwas gönnen können, mit dem wir sparen können oder das Geld, mit dem wir spenden können. Wie soll das aber aussehen? Zuerst einmal, wir dürfen uns etwas leisten. Gott hat uns gegeben, großzügig, und wir dürfen das auch genießen. Sparen ist super. Weil sparen bedeutet, ich kann auch in Zukunft großzügig sein oder vielleicht wie die Philipper über unser monatliches Limit hinaus großzügig sein, weil wir haben noch etwas auf der Seite. Und ich finde ganz, ganz hilfreich die 10% aus dem Alten Testament. Die 10% aus dem Alten Testament, das für mich so eine indiskutable Startlinie ist. Ich gebe einfach mal 10% von dem, was ich einnehme, in Gottes Reich. Weil schon im Alten Testament das Volk Israel hat das gemacht, respektive sie haben deutlich mehr abgegeben als die 10%. Aber sie haben das gemacht. Sie haben die 10% in den Tempel gebracht, zu Gott gebracht, in Gottes Reich investiert. Und jetzt, wir heute, wir dürfen Jesus kennen. Jesus, der unglaublich die Gnade Gottes uns gezeigt hat. Und ich soll jetzt weniger in Gottes Reich investieren, als das arme Volk Israel, das noch so viel weniger von der Gnade Gottes erfahren hatte. Sie kannten Jesus damals noch nicht. Wir dürfen Jesus heute kennen. Und warum sollten also wir weniger in Gottes Reich investieren als die Israeliten damals? Also investiere ich 10% ins Reich Gottes. Aber wohin investiere ich ins Reich Gottes? Zunächst mal, es ist eigentlich egal, ob ich es in eine Gemeinde ins Ausland spende, in ein christliches Werk, irgendwo hin, wo das Evangelium verkündet wird, denn überall investieren wir ins Reich Gottes. Wo Jesus verkündet wird, da investieren wir ins Reich Gottes. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz in einer Predigt sage, aber ganz hilfreich finde ich, wenn ihr euch selbst mal ins Zentrum stellt. Gott hat euch nämlich an einen Ort gestellt. Und an diesem Ort habt ihr einen Auftrag. An diesem Ort, da seid ihr verwurzelt. An diesem Ort, da sollt ihr dienen. Da sollt ihr Licht und Salz sein. Also bei den 10% ist ganz wichtig, dass wir von uns aus immer weiter hinausgehen. Denn egal, ob wir es wollen oder könnten, also wir können es leider nicht, so viel Geld überall hingeben, wo wir es möchten, es geht einfach nicht. Wir müssen uns entscheiden, wohin geht unser Geld. Und da ist es sinnvoll, wenn wir von uns her wegdenken. Was heißt das? Das heißt, dass wir anfangen mal bei meiner Gemeinde. Da, wo ich Nahrung bekomme, da gebe ich auch mein Geld hin. Weil die Gemeinde, die muss leben. Zunächst mal gebe ich also in meinen ganz engen Kreis hinein, in meine Gemeinde. Dann, geht es ein bisschen weiter. Meine Glaubensgeschwister, das ist vielleicht immer noch in der Gemeinde. In der Gemeinde leidet jemand unter Not, ich helfe ihm. bleiben immer noch in unserem Umkreis, wo wir selbst Verantwortung und einen Auftrag haben. Ich habe gesehen, ihr habt auch Missionsmitarbeiter ausgesandt. Diese gehören auch in euren näheren Kreis hinein, die ihr unterstützen sollt. Dann geht es etwas weiter weg. Ich habe das mal verwandte Werke genannt. Bei den Korinthern lesen wir, ist das verwandte Werk ihre Muttergemeinde. Sie haben eine spezielle Sammlung gemacht für die Gemeinde in Jerusalem, weil sie da auch ganz stark verbunden sind, weil sie aus dieser Gemeinde entstanden sind. Das könnte für uns heißen, dass wir die FEG Schweiz unterstützen zum Beispiel. Oder ihr habt vielleicht auch eine Muttergemeinde, weil diese Gemeinde hier, die wurde auch einmal gegründet. Und von irgendwoher wurde sie gegründet. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, so wenn ihr mal eine Gemeindegründung seid, könnte es auch sein, dass auch aus eurer Gemeinde wieder mal eine Gemeinde entstehen sollte. Das prägt unsere Gedanken, wie wir im Hier und Jetzt Gemeinde bauen. Wenn nämlich unser Ziel ist, wir wollen weitere Gemeinden bauen, dann werden wir anders Gemeinde bauen hier vor Ort. Und vielleicht ist das auch ein Gebetsanliegen für euch, dass in der Schweiz auch mit Vision Schweiz zum Beispiel Gemeinden gegründet werden, wo es noch keine Gemeinden gibt im Moment. Wahrscheinlich hast du auch irgendwelche Freunde, mit denen du mal unterwegs bist und die sind mittlerweile irgendwo auf der Welt unterwegs als Missionsmitarbeiter. Und jetzt merken wir, jetzt wird es unglaublich breit. Wir könnten überall, wahrscheinlich habt ihr hier in der Gemeinde auch immer mal wieder Missionsvorträge und da könnte man überall hinspenden. Die Frage ist aber, was ist dein persönlicher Auftrag, wo du hinspenden sollst? Und was ist auch Auftrag der Gemeinde hier, wo Geld hingehen soll? Und du darfst deine Lieblingsmissionare, mit denen du unterwegs bist, auch unterstützen. Fang aber bei dir persönlich an, in deinem Umkreis, dort, wo du drin bist, und dann geh immer wie weiter weg, auch mit immer wie weniger Geld. Ganz am Anfang der Predigt habe ich gesagt, ich wünsche mir, Teil einer großzügigen Gemeinde zu sein. Und ich hoffe, du auch, weil es liegt ein unglaublicher Segen darauf. Und es gibt auch gute Gründe dazu, warum das so ist. Wie schon erwähnt, Jesus hat uns reich beschenkt, damit wir auch wieder beschenken. Großzügigkeit leben, das ist unsere Kernmotivation, damit wir säen und ernten. Am Ende des Predigttextes gibt jetzt Paulus noch weitere Gründe, warum es gut ist, großzügig zu geben. Und diese werde ich sehr, sehr schnell durchgehen. Ihr könnt die Verse jeweils da vorne lesen. 2. Korinther 12 steht der erste Grund. Hilfe für Notleidende. Mit unserem großzügigen Geben können wir Not lindern. Und das ist unglaublich gut. Vielleicht, oder Jesus hat uns wie zwei Aufträge gegeben als Gemeinde. Im Wort und in Tat zu dienen. Und ich finde denn die Frage spannend, worin ist eure Gemeinde gut? Im Dienen am Wort oder im Dienen mit Taten, das vorgelebte Evangelium. Ich stelle fest, dass die meisten Gemeinden stark sind in einem. Aber Jesus hat uns beide Aufträge gegeben. Großzügig zu sein heißt, wir können auch Not linden mit dem, was wir geben. Vielleicht ist das auch gerade ein Gebetsanliegen für euch, das ihr mitnehmen dürft für euch als Gemeinde zu beten, wo hat Gott für euch einen Auftrag bereit, um auch in die Gesellschaft zu wirken. Ich fand es sehr cool, als ich hier angekommen bin und da hinten Männedorf und Uetike Stand gesehen habe mit der Gemeindeleitung, mit der Gemeinderat, danke vielmals, wo ihr auch für die betet. Unglaublich wertvoll, ein wertvoller Dienst auch für die Gesellschaft. Ein weiterer Grund ist, viele Menschen danken Gott. Und der Dank Gottes ist genau das, was wir wollen. Weil Menschen feststellen, Gott hat mich geschaffen. Er liebt mich. Aber ich habe keine Beziehung mit ihm. Ich kann ihm zunächst gar nicht danken. Aber sie dürfen Jesus kennenlernen durch unsere Großzügigkeit. Und Menschen beginnen, Gott zu danken. Weil sie Frieden mit Gott finden. Weil sie zum ersten Mal diesen Gott auch wirklich kennenlernen dürfen. Also kurz gesagt, durch Großzügigkeit kommen Menschen zum Glauben. Der Glaube bewährt sich. Es war damals so, dass die Gemeinde in Jerusalem, die waren etwas skeptisch, wie ist das nun mit diesen Heidenchristen? Meinen die es wirklich ernst mit diesem Jesus? Durch das Geben der Korinther haben die Gemeinde in Jerusalem gemerkt, doch, sie meinen es ernst. Jesus prägt sie und wirkt an ihnen. Und ihr Glaube hat sich dadurch bewährt. Der letzte Grund, es entsteht eine Sehnsucht. In einer anderen Bibelstelle steht, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Zwischen der Gemeinde in Jerusalem und Korinth entstand eine Beziehung, weil sie sich plötzlich gegenseitig nacheinander sehnten. Weil die Korinther Geld gaben, wollten sie wissen, wie es ihnen geht. Und weil sie Geld erhaben haben in Jerusalem, wollte Jerusalem wissen, wie es den Korinthern geht. Es entstand eine Sehnsucht danach, diese Beziehung zu leben, zu wissen, wo steht der andere. Und wahrscheinlich kennst du das auch. Wenn du investierst in einen Missionsmitarbeiter, dann möchtest du auch den Freundesbrief lesen und wissen, was mit deinem Geld da passiert. Das ist ganz natürlich. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo wir hinspenden, dorthin entsteht auch eine Sehnsucht danach, was dort passiert. Und wie unglaublich schön ist es, wenn wir ins Reich Gottes investieren und eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes in uns immer wie größer wird. Das ist wunderbar. Ich bin überzeugt, in diesem Text kam klar hervor, Großzügigkeit ist eigentlich keine Option, sondern Gott fordert das von uns. Aber ich möchte es halten, genau gleich wie Paulus, der gesagt hat, ich möchte daraus kein Gesetz machen, sondern 2. Korinther 8,8 steht, ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Paulus sagt, es soll kein Gesetz sein. Geben soll immer freiwillig sein. Es muss immer freiwillig sein. Aber durch die Großzügigkeit wird die Echtheit der Liebe unter Beweis gestellt. Ich möchte euch zum Schluss diesen Satz mitgeben, zum drüber nachdenken. In unserer Großzügigkeit wird die Echtheit der Liebe erprobt. Wir sehen in unserer Großzügigkeit, wo unsere Liebe ist. Wenn unsere Großzügigkeit nicht vorhanden ist, dann haben wir vielleicht eine Liebe zum Geld. Aber vielleicht bist du auch großzügig und gibst und investierst in dein Hobby, investierst in deinen Lieblingsverein. Dann ist deine Liebe zu diesem Lieblingsverein, zu diesem Hobby sehr groß. Oder vielleicht wird auch deine Liebe erprobt, weil du großzügig bist und ins Reich Gottes großzügig investierst. Dann wird deine Liebe zu Gottes Reich sichtbar. Prüft euch selbst mit diesem Gedanken, die Liebe zu was wird hier überprüft. In der Großzügigkeit wird die Echtheit unserer Liebe erprobt. Was ist in deinem Herz die große Liebe, wo du viel Geld hin investierst? Und ist das das Richtige oder ist das nicht das Richtige? Ich wünsche mir, dass auch ihr eine Gemeinde sein könnt, die großzügig lebt, großzügig investiert in Reich Gottes, mit allem, was ihr habt und mit allem, was ihr seid. Ich bete. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du so großzügig warst, nicht nur ein bisschen von dir gabst, nicht nur ein bisschen Geld, ein klein wenig Kleider, sondern du gabst dein Leben für uns. So ein Geschenk und wir können einfach nur Danke sagen. Danke vielmals für deine Erlösung, für das, was du für uns auch am Kreuz getan hast. Und lass uns großzügig sein. Schenke uns ein Herz, das danach trachtet, ins Reich Gottes zu investieren. Großzügig zu sein, damit Menschen dich kennenlernen dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du an unseren Herzen wirkst. Amen.